Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zahn-Podcast von Byte. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Schnarchen. Und vor allem, was kann der Zahnarzt dagegen tun? Wir reden von Schnarchen, wir reden von Schnarchapnoe. Und zu Gast habe ich heute den Dr. Karl Haushofer. Guten Abend, lieber Karl.
Guten Abend.
Und der Karl ist einer der führenden Spezialisten für zahnärztliche Schlafmedizin in München. Karl, schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du was zu dir.
Ja, Anja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Erst einmal zum Schnarchen. Das Thema ist natürlich präsent in allen Häusern, in allen Betten. So bin ich ja selber auch zu dem Thema gekommen. Ich bin ja, wie ich sage, selber ein bekennender Schnarcher. Meine Frau hat mich dann doch dazu animiert, dagegen was zu machen. Und so bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Karl, lass uns ganz von vorne anfangen. Fast jeder dritte Erwachsene schnarcht, das ist richtig, oder? Was passiert da eigentlich genau im Körper?
Es ist wichtig zu verstehen, Schnarchen ist ja erst einmal grundsätzlich nichts anderes als das Vibrieren der Weichteile im Rachen. Das Vibrieren vom Gaumensegel überwiegend, aber auch vom Zäpfchen, das dazugehört, die Zunge und auch die Rachenwand, die anfängt zu vibrieren. Warum tut sie das? Weil in der Nacht der gesamte Muskeltonus nachlässt. Das passiert auch im Rachenraum und dadurch kommt es zu einer Verengung. Und an diesen Engstellen kommt es zu Turbulenzen, zu Verwirbelungen, die dann eben die umliegenden Weichteile zum Vibrieren, zum Flattern bringen. Und so entsteht das typische Schnarchen.
Du hast selbst erzählt, dass du ja Schnarcher bist und deine Frau hat dich darauf aufmerksam gemacht. Hattest du noch irgendwelche anderen Symptome, Erscheinungen?
Nein, bei mir war es so wie bei sehr vielen Patienten, die auch in unsere Praxis kommen, dass eben der Mitschläfer oder die Mitschläferin das beobachtet. Selber merkt man das nicht. Ähnlich, Anja, du kennst es ja auch, das Brucksen, das Knirschen, das Pressen, merkt der Patient selber ja auch nicht. Und so ist es beim einfachen Schnarcher auch. Er merkt es nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, dann können beide nicht mehr schlafen. Ein wenig erholsamer Schlaf für zwei Betroffene, obwohl es erst einmal nur um Schnarchen geht. Darf ich gleich hängen bleiben? Schnarchen wird ja nicht anerkannt als behandlungsbedürftig.
Genau.
Und da bin ich ja strikt dagegen oder sage, es geht ja um das Wohlbefinden. Was ist denn wichtiger als ein guter, gesunder Schlaf für zwei Personen, die nebeneinander schlafen? Und deswegen hat jeder Schnarcher und auch damit auch der Mitschläfer doch das Recht, behandelt zu werden, beziehungsweise der Schnarcher natürlich behandelt zu werden, damit zwei Personen einen erholsamen Schlaf genießen können.
Genau, denn wir wissen ja spätestens seit der Longevity-Folge, die wir auch gemacht haben, dass Schlaf ja auch das gesunde Altern begünstigt. Und das darf man nie außer Acht lassen. Ein gesunder Schlaf reinigt das Gehirn, eine gute Tiefschlafphase reinigt das Gehirn, sodass wir frisch und auch in der Langlebigkeit gut weiter existieren können, dass wir vital bleiben. Die Frage ist halt, was begünstigt überhaupt das Schnarchen und warum schnarchen manche Menschen und warum schnarchen manche nicht?
Das liegt an den anatomischen Voraussetzungen des jeweiligen Patienten. In erster Linie geht es darum, wie breit, wie offen ist denn der Atemweg des Patienten?
Ja.
Je breiter, je offener der Atemweg ist, umso mehr Spielraum hat der Patient, der Schläfer, und das Erschlaffen der Muskulatur wirkt sich noch nicht aus. Andere Voraussetzungen, wie eben ein eingeengter oberer Atemweg, eine Rücklage des Unterkiefers, eine große Zunge, ganz wichtig, die Zungengröße, engt den Atemweg von Haus aus so ein, dass eben diese Erschlaffung der Muskulatur und des oberen Atemweges dann sehr schnell zu diesem Bernoulli-Effekt führt, weil es an diesen Engstellen eben zu einer Erhöhung der Fließgeschwindigkeit kommt. Das ist das, was passiert. Ich erkläre es immer dem Patienten so, wenn man sich vorstellt, einen Fluss, die Isar, die ruhig dahin fließt, Aber da, wo die Engstelle ist, da fließt das Wasser schneller. Es kommt zu Verwirbelungen, es kommt zu einem Unterdruck durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit. Und diese Problematik, die ist eben bei allen Patienten dann unterschiedlich. Der Bernoulli-Effekt ist also nichts anderes, dass durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit an den Engstellen dann es zu dem schon beschriebenen Flattern der Weichteile kommt, eben zum Schnarchen.
Das Alter der Patienten, nimmt es zu, nimmt es ab? Wie ist deine Erfahrung als Schnarchzahnarzt?
Das ist so, wie es bei vielen Sachen ist im Leben. Ab 50 wird es kritisch. Also wenn man das so lapidar sagen darf. Wir haben halt ab 50 Jahren Männer und Frauen eine zunehmende Abnahme des Muskeltonus.
Ja.
Wir bewegen uns ab 50.
Etwas weniger.
Viele, nicht alle.
Mhm.
Wir nehmen zu.
Übergewicht.
Wir ernähren uns vielleicht nicht mehr richtig. Dein Thema, Anja.
Ja, genau.
Man trinkt vielleicht einmal abends mehr Alkohol und da sind wir ja bei den Dingen, die eben dieses Problem verschärfen, erhöhen. Also Gewichtszunahme. Warum? Weil auch der Rachenraum enger wird. Also das, was wir vorher gesagt haben, die anatomischen Voraussetzungen. Dann das zunehmende Alter, abnehmender Muskeltonus. Wir werden schlaffer. Leider. Nicht nur im Gesicht, auch im Rachenraum.
Ja.
Drittens Alkohol und die Ernährung.
Ja, ist so.
Das sind die Faktoren und die spielen sehr oft, nicht immer, aber ab 50 eine größere Rolle und da sollten alle dran denken.
Mein Mann liegt auf dem Rücken. Die Schlafposition.
Ja, die Schlafposition ist natürlich ganz wichtig. Wenn man jetzt das verstanden hat, wie das Schnarchen entsteht, ist natürlich klar, der Unterkiefer, das wissen wir, ist ja nur locker.
Am Schädel verbunden.
Am Schädel verbunden.
Genau.
Und das heißt, wenn wir auf dem Rücken liegen, der Muskeltonus erschlafft, sinkt eben bei den meisten Patienten. Auch das ist unterschiedlich. Auch da gibt es unterschiedliche anatomische Voraussetzungen. Aber mehr oder weniger rutscht natürlich der Unterkiefer in Rückenlage mehr zurück als in Seitenlage.
Ja.
Und das ist dann ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor, weil da rutscht die Zunge mit nach hinten.
Mhm.
Der gesamte Muskeltonus des Schädelgesichtssystems lässt nach. Wir haben also eine Erschlaffung der gesamten Muskulatur des Rachenraums.
Genau, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das ist so mein Fact, wo ich sage, jetzt stehe ich im Achtung. Von harmlos zu gefährlich? Denn es gibt ja einen Unterschied zwischen dem normalen Schnarchen und wenn das so gefährlich ist. Ich liege auf dem Rücken, mir rutscht alles nach hinten, die Zunge rutscht nach hinten. Dann haben wir ja auch eine Unterversorgung und wir sprechen von Schlafapnoe. Wo liegt da der Unterschied?
Also das muss man natürlich herausarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben jetzt vom normalen Schnarcher gesprochen. Aber das Schnarchen ist ja oft nur der Vorbote, medizinisch gesagt, das Leitsymptom der Erkrankung, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom.
Obstruktiv heißt ja verengtes.
Richtig, Obstruktion.
Und Schlafapnoe ist die Unterversorgung mit Sauerstoff.
Apnoe steht für Atemstillstand.
Atemstillstand,
aus dem Griechischen und heißt Windstille.
Windstille,
Obstruktiv. Ja, kommt aus dem Griechischen, die Apnoe. Heißt also, die Apnoe ist nichts anderes als ein Atemaussetzer. Der Apnoe-Taucher, der schafft es ja auch.
Stimmt, richtig. Also Schlafapnoe spielt eine wahnsinnige Rolle dabei, denn das ist ja letztendlich, wenn ich das richtig sehe, ein Aussetzer in der Abfall der Sauerstoffsättigung.
Aber wichtig, Anja, nochmal eben, ich glaube, das sollten die Zuhörer verstehen, weil du das so schön gesagt hast mit der Rückenlage. Was passiert da? Der Unterkiefer rutscht zurück und es kommt zuerst mal zum Schnarchen.
Ja.
Dann rutscht der Unterkiefer noch weiter zurück, die Zunge, und dann macht schwupps, der Stöpsel ist eigentlich drin. Die Zunge ist dann der Stöpsel, dann macht's dicht. So. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden ist dann dicht. Und dann sind wir so weit, dass durch diese Apnoe es zu einem Abfall der Sauerstoffsättigung kommt. Und das ist nichts anderes, als wenn der Motor zum Stillstand kommt, wenn das Auto, das ist ein Beispiel, das ich meinem Patienten immer gebe, eine Vollbremsung macht, 30 Sekunden, 40 Sekunden stehen bleibt und dann wieder Vollgas geben muss, damit die verlorene Zeit wieder eingeholt werden muss. Und das macht das Herz auch. Der Abfall der Sauerstoff-Sedierung muss wieder eingeholt werden.
Ja.
Das Herz muss massiv anfangen zu arbeiten.
Ja.
Und das ist wieder eine enorme Belastung, die zu einer enormen Herz-Kreislauf-Belastung führt.
Das wusste ich nicht.
Und richtig.
Das ist ungesund.
Deswegen ist das ja der erste, die Ursache für den Bluthochdruck.
Das heißt also, dieses Schnarchen, was mitverantwortlich ist für Bluthochdruck neben vielen anderen Sachen. Und es ist dramatisch, wenn man bedenkt, dass das natürlich sowohl für die Schlafqualität als für die Sauerstoffversorgung im Körper, im Blut sich sehr, sehr negativ auswirkt. Wie merke ich das, wenn ich selber betroffen bin davon? Ich meine, das ist dramatisch. Und wie merke ich das, wenn ich sage, ich habe nachts so Atemaussetzer? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich das rekapitulieren? Was passiert bei mir?
Die Übergänge sind fließend. Mit zunehmendem Schweregrad der obstruktiven Schlafapnoe nehmen auch die Symptome zu.
Die da wären?
Erstens eben der Bluthochdruck, die Konzentrationsschwächen tagsüber.
Ja.
Man merkt erstmal schon beim Aufstehen, oh, irgendwie bin ich gar nicht ausgeschlafen. Obwohl ich ja vielleicht am Wochenende auch mal 8 oder 9 Stunden geschlafen habe. Das berichten die Patienten sehr oft. Ja, ich schlafe eigentlich 8 bis 9 Stunden und fühlen sich nicht ausgeschlafen.
Genau.
Ja, woran liegt es? Weil eben der erholsame Tiefschlaf nicht eintritt. Weil immer wenn eigentlich die entspannende Phase käme, durch die Weckreaktion des Schnarchens diese Tiefschlafphase nicht eintreten kann.
Und die Tiefschlafphase ist wichtig. Ich sage immer meinen Patienten, das ist wie ein Brainwashing. Du musst einfach mal das Gehirn sauber kriegen, die Festplatte sauber machen, damit du nächsten Tag wieder aufnahmefähig bist.
Richtig.
Und das ist das Problematische bei Patienten, die schnarchen, dass sie einfach keine richtigen Tiefschlafphasen mehr erreichen oder wenig Tiefschlafphasen.
Richtig, und die Übergänge sind fließend. Mhm. Wie gesagt, der reine Schnarcher hat noch seine Tiefschlafphasen, aber auch weniger. Und mit zunehmendem Schweregrad kommen wir eben immer mehr in einen Verlust der erholsamen Tiefschlafphasen. Und damit hat man eben auch Kopfschmerzen am Morgen, ist ein Symptom,
genau,
das viele Patienten haben. Und eben Konzentrationsstörungen, einfach eine, ich fühle mich nicht fit, ich bin irgendwie nicht so richtig leistungsfähig.
Fast alle Schnarcher atmen ja durch den Mund und es hat auch Auswirkungen auf die Mundgesundheit. Darüber sprechen wir einfach viel zu wenig, über den trockenen Mund.
Richtig. Darf dich ein bisschen korrigieren, es gibt schon viele Schnarcher und auch leichtgradige Apnoe, die ihre Nasenatmung aufrechterhalten. Aber auch das kann zu einem trockeneren Rachen führen.
Ja.
Du hast natürlich recht, die schwergradiger die Schlafapnoe ist, und das ist das, was ich natürlich auch beachte, kommen eben diese Phänomene, dass man sagt, okay, man sieht es auch an den Zähnen. Und da bist ja du die Spezialistin. Vielleicht kannst du mir erklären, was diese Austrocknung des Mundes da genau macht.
Oh ja, das Problem ist, dass wir nachts sowieso im Mund ja einen Ruhespeichel haben und der letztendlich vom pH-Wertniveau sowieso nicht so positiv sich auswirkt auf Kariesprotektion, Kariesprävention und auch Parodontose oder Zahnfleischerkrankungsprävention. Das heißt also, der Ruhespeichel hat nie die Pufferwirkung wie ein normaler Speichel. Wenn ich dann eine Mundtrockenheit habe, eine sogenannte Xerostomie, dann habe ich natürlich die Problematik, dass die Kariesbakterien und auch die Parodontitisbakterien viel mehr arbeiten können, weil sie einfach kein Limit haben, keine Begrenzung durch den Speichel. Und das ist die Gefährlichkeit an der ganzen Sache. Die Frage ist halt, was beobachtest du in deiner Praxis bei Schnarchern, wenn die eine Mundatmung haben? Kannst du das feststellen?
Es sind eben auch schon mal die trockenen Lippen und natürlich auch im Mund, dass man auffällig sieht, dass das Zahnfleisch eben doch mehr geschwollen ist, auch die Zahnhartsubstanz mehr angegriffen.
Angegriffen ist. Also wir haben mehr Karies, Parodontitis, Austrocknen der Schleimhäute und natürlich dann auch ein verändertes Mundmikrobiom.
Ja.
Und das ist ja in aller Munde momentan das Mikrobiom. Das gibt es ja nicht nur im Darm, das gibt es nicht nur im Magen, das gibt es auch in der Mundhöhle. Und wenn das gestört ist, führt das zu Infektionen, zu Erkrankungen, die wir heute wahrscheinlich noch gar nicht ermessen können. Die Xerostomie, die Mundtrockenheit, ein ganz großes Thema. Wir haben einfach nicht die Abwehr dazu. Das ist die Problematik mit der Karies. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn die Patienten dann morgens von einem Mundgeruch berichten.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und wesentlicher Punkt, dass einfach bei diesen Patienten, die mehr durch den Mund atmen, die Ausbreitung der Anaerobier, die ja für den Mundgeruch hauptverantwortlich sind, deutlich gesteigert ist.
Anaerob bedeutet, dass die Bakterien halt ein gutes Spiel haben, die für diese Schwefelbildung verantwortlich sind und die sogenannte Halitosis machen den Mundgeruch, die schwefelhaltigen Verbindungen. Das sind Anaerobier, die nehmen dann über Nacht zu, weil das Milieu dafür ausgelegt ist. Die dürfen halt dort sich vermehren und verbreiten.
Ja.
Karl, ein Aspekt, den ich oft sehe, das sind Erosionen.
Ich auch, ja.
Erosionen, Zahnschmelzabbau, vor allem im Zahnhalsbereich. Und viele Patienten mit einer Schlafapnoe haben auch zusätzlich einen Reflux, richtig?
Ja, und da sind wir wieder beim Bernoulli-Effekt.
Ach,
das hat wieder mit dem Unterdruck zu tun. Okay. Der starke Schnarcher oder auch Apnoiker atmet ja tiefer ein.
Ja.
Also, was wir schon besprochen haben, eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit durch das tiefe Einatmen.
Ja.
Erhöht die Fließgeschwindigkeit, bedeutet Unterdruck. Und durch diesen Unterdruck wird eben auch möglicherweise die Magensäure bei einem Reflux mehr angesaugt. Im wahrsten Sinne des Wortes angesaugt und landet dann in der Mundhöhle.
Das ist natürlich ganz schlecht. Da sind wir wieder beim pH-Wert vom Speichel, der nach unten geht. Und wir haben die Gefahr der Kariesaktivität und der Zahnfleischerkrankung.
Ja, so schließt sich der Kreis.
Was mir auch immer wieder auffällt, das ist die Gereiztheit der Mundschleimhaut, die vermehrte Entstehung von Aften, Pilzinfektionen. Dementsprechend ist natürlich schon auch das Immunsystem der Mundhöhle gestört.
Genau, es schließt sich der Kreis. Die gleiche Ursache, was das befeuert, nämlich die Trockenheit, die Schleimhaut, das Zahnfleisch will es feucht. Die braucht den Speichel. Und wenn wir den nicht haben und da vielleicht auch noch ein abgesenkter pH-Wert, wie du schon gesagt hast, durch einen möglichen Reflux dazukommt, dann wird es düster für die gesamte Mundschleimhaut. Mhm.
Karl, wir hatten ja schon besprochen, die Sauerstoffapnoe, den Bluthochdruck. Es geht um die systemischen Folgen der Schlafapnoe und es geht um Auswirkungen auf die Mundgesundheit, aber es geht auch um die massiven Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und da haben wir schon gesprochen über den Sauerstoffgehalt im Blut. Da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, wie sich der verhält.
Um das Ganze mal einzuordnen, man spricht von einer Schlafapnoe dann in aller Regel, wenn der Sauerstoffgehalt unter 90% absinkt. Da wird es also kritisch bei den meisten Patienten. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die Zuhörer mal so eine Grenze, dass man weiß, okay, unter 90% ist so eine kritische Linie. Je schwergradiger die Schlafapnoe ist, umso weiter sinkt die Sauerstoffsättigung ab. Bis hin zu 70% oder noch weniger. Das sind aber die ganz schwergradigen Apnoiker, die also Atemaussetzer von über einer Minute haben, bis hin zu 2 Minuten. Da geht es unter 70% runter mit der Sauerstoffsättigung.
Und dann sendet der Körper Stresshormone aus?
Immer mehr. Wie gesagt, es ist aufsteigend mit zunehmendem Schweregrad der Schlafapnoe. Die Stresshormone werden aber, das, was wir vorher schon gesprochen haben, natürlich auch beim einfachen Schnarcher schon mehr oder weniger ausgeschüttet. Das kommt damit zu Weckreaktionen. Aber natürlich, je mehr Stresshormone ausgeschüttet werden, umso breiter wird natürlich auch die Palette der Nebenwirkungen. Eben aufsteigend mit dem Schweregrad der Schlafapnoe steigt dann das Risiko für Vorhofflimmern, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzinfarkt. Und wir haben natürlich auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko dann bei diesen Patienten auch.
Sehr gefährlich. Demenz.
Ganz wichtig, auch Demenz, weil natürlich durch die Unterversorgung der Gehirnstrukturen das ein Faktor auch ist für neurologische Erkrankungen.
Diabetes spielt sicherlich eine Rolle, Diabetes Typ 2.
Wissen auch viele nicht, dass natürlich auch durch diese Schlafapnoe im wahrsten Sinne das metabolische Syndrom angefeuert wird, befeuert wird und es eben zu einer erhöhten Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin kommt.
Genau.
und auch mehr Zucker freigesetzt wird und der ganze Insulinhaushalt auch gestört ist.
Komplett durcheinander kommt. Ja. Das heißt also, das macht ja deutlich, dass sowohl das Schnarchen als auch die Schlafapnoe keine Bagatellerkrankung ist. Und ich sage dann immer, wir als Zahnärzte müssen das schon screenen und Patienten auch zur Abklärung überweisen an Spezialisten.
Richtig.
Wie du es bist. Und jetzt ist die Frage, was machst du bei dir in deiner Praxis genau, um die Patienten zu diagnostizieren?
Wichtig ist, dass wir Zahnärzte nicht diagnostizieren. Aber das, was du gesagt hast, Anja, ist das, dass wir die Problempatienten, die Risikopatienten in der Praxis erkennen können.
Ja,
genau. Wir haben schon die Möglichkeit auch, wenn jemand sich also auf dieses Spezialgebiet einlässt, dass man eben ein Screening macht,
richtig,
eine Messung, dem Patienten ein Gerät mitgibt, aber dann bitte den Patienten überweisen zum Spezialisten, sprich zu einem schlafmedizinisch tätigen Arzt, sei es ein Hals-Nasen-Ohrenarzt, ein Pneumologe, ein Kardiologe, ja, der dann die genauere Diagnostik durchführt.
Alles klar. Ich frage das jetzt als Laie, wenn du in den Mund schaust des Patienten, hat der eine andere Gaumenform? Untersuchst du das speziell?
Richtig, das kann aber auch jeder Zahnarzt und sollte bitte, bitte jeder Zahnarzt machen, dass man Patienten nicht nur mit einem Gerät screent,
genau,
sondern eben auch klinisch, dass man sagt, okay, das ist ein Patient, der hat Übergewicht oder hat Bluthochdruck. Das lässt sich alles abfragen, man sollte mehr abfragen in unserem Anamnesebogen. Und dann natürlich der Blick in den Mund, in den Rachen mit allen Symptomen, die man erkennt im Mund, der trockene Mund, den wir schon besprochen haben und natürlich auch sehr oft schmaler Kiefer, hoher Gaumen, große Zunge, eingeengter oberer Atemweg. Und wenn der Patient dann noch berichtet, dass er schnarcht, dann ist er gescreent und dann sollte man bitte daran denken, ihn zu einem Arzt zu schicken, wenn man denn nicht selber ein Screening, eine nächtliche Schlafmessung durchführen kann oder will.
Genau, und jetzt sind wir bei diesem Gerät zur Schlafmessung. Da gibt es eine sogenannte Stufendiagnostik. Das ist die Polygraphie, eine Schlafmessung, die der Patient ja zu Hause durchführen kann. Was wird da alles aufgezeichnet?
Also bei der Schlafmessung zu Hause wird aufgezeichnet der Atemfluss, dann natürlich der Puls,
ja,
es wird das Schnarchen aufgezeichnet,
ja,
und natürlich ganz wichtig die Sauerstoffsättigung, okay, und die Schwankungen in der Sauerstoffsättigung. Damit hat man einen sehr genauen Hinweis, wie schwergradig denn eine mögliche obstruktive Schlafapnoe ist.
Jetzt hake ich gleich kurz ein, noch für unsere Zuhörer. Es gibt ja viele, die haben so einen Ring oder sie haben einen Whoop oder so wie ich, die haben so einen Tracker, so eine Garmin-Uhr, wo ja doch vieles aufgezeichnet wird. Aber das ist sicherlich nicht das, was in der richtigen Polygraphie in der Aufzeichnung gemacht wird, oder?
Aber es gibt hier wirklich wunderbare Möglichkeiten auch für den Patienten, da schon selber es zu erkennen, dass so eine mögliche Erkrankung, eine Apnoe vorliegt.
Was dann so schon zuverlässig Auskunft gibt,
ja,
über die Anzahl der Atempausen und den Blutsauerstoffgehalt. Und dann wird der sogenannte AHI berechnet. Was ist das?
Der AHI ist der Apnoe-Hypnoe-Index,
ja,
und ist eben der Wert der gemessenen respiratorischen Ereignisse. Also der Ereignisse, bei denen ein Abfall,
ja,
ein auffälliger Abfall, eine auffällige Schwankung der Sauerstoffsättigung stattfindet.
Mhm.
Und je mehr Ereignisse hier pro Stunde aufgezeichnet werden, umso schwergradiger ist die Erkrankung und das ist dieser Index.
Ab wann würdest du sagen, wird es kritisch?
Es gibt ja eine klare Einteilung. Man spricht von einer leichtgradigen Schlafapnoe bei einem Apnoe-Hypnoe-Index von 10 pro Stunde. Ab 20 ist es mittelgradig und über 30, einfach gesagt, ist es schwergradig.
Okay,
also 30 Ereignisse pro Stunde. Wobei man immer genau hinschauen muss, wie schwergradig sind die Ereignisse.
Okay. Wann braucht der Patient jetzt die spezielle Untersuchung im sogenannten Schlaflabor?
Das zeigt sich dann im Ergebnis dieser ambulanten Schlafmessung, also dieser Polygraphie,
ja,
dieser nächtlichen Schlafmessung zu Hause. Und je schwergradiger der Befund ist, umso mehr ist es dann sinnvoll und notwendig, den Patienten weiter zu untersuchen im Schlaflabor. Aber natürlich auch, wenn der Arzt festgestellt hat, dass da vielleicht andere Erkrankungen, ja, andere neurologische Erkrankungen vorliegen können, zum Beispiel Restless Legs oder Ähnliches, weil natürlich im Schlaflabor diese Erkrankungen noch besser festgestellt werden, die Messung noch genauer ist, ja, und was ganz wichtig ist, auch eine genaue Messung der Schlafphasen, der Tiefschlafphasen und der erholsamen REM-Phasen stattfinden kann.
Genau. Karl, kommen wir zu den Therapieoptionen. CPAP und Schnarchschiene. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie das funktioniert?
Ja, die Schlafmaske oder CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure. Also bedeutet nichts anderes, als dass ein gleichmäßiger Druck im Atemweg aufgebaut wird.
Okay.
Und gegen diesen Druck atmet der Patient aus und ein. Das ist die Schlafmaskenbehandlung. Im Fachjargon heißt es die pneumatische Schienung.
Ja, also der obere Atemweg wird aufgehalten und die Effektivität ist zwar hoch, aber...
Leider wird die Schlafmaske von vielen Patienten, man spricht von ungefähr 50%,
nicht
toleriert oder zumindest nicht so lange getragen, wie es sein sollte, um die entsprechende Wirkung gerade bei schwergradigen Patienten zu erreichen.
Ganz ehrlich, ich stelle mir das auch unkomfortabel vor. Auf der einen Seite haben wir eine austrocknete Nase, der Schleimhäute und wir haben natürlich auch, dass die Maske einengt, verrutscht, wenn die Patienten sich im Bett drehen.
Das ganze Thema ist wie so viele sehr, sehr individuell.
Ja.
Und es gibt ganz viele Patienten, für die es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Maske Gold wert.
Lebenserhalten.
Und sie schlafen liebend gern mit der Maske. Ich sage immer, ganz, ganz wichtig, keine Vorurteile. Es gibt Patienten, die kommen wunderbar mit der Schlafmaske zurecht und es sind nicht wenige. Es gibt Patienten, die kommen besser mit der Unterkieferprotrusionsschiene zurecht.
Da kommen wir noch. Denn das ist ja, die Unterkieferprotrusionsschiene ist ja das Herzstück oder die Schnarchschiene. Unterkieferprotrusionsschiene ist das Herzstück der Anti-Schnarchtherapie. Und vielleicht kannst du uns das nochmal genau erklären, wie das funktioniert.
Bei der Schlafmaske wird der Atemweg wie ein Fahrradschlauch durch Druck offen gehalten, also eine pneumatische Schiene. Mhm. Die Unterkieferprotrusionsschiene funktioniert mechanisch. Wir bringen mit der Unterkieferprotrusionsschiene den Unterkiefer nach vorne.
Ja.
Der Unterkiefer hat Verbindungen zur Zunge. Vom Unterkiefer strahlen Bänder und Sehnen ein in den Rachenmuskel. Okay. Und es strahlen eben auch Bänder ein indirekt in das Gaumensegel, in den Weichgaumen, sodass wir hier eine mechanische Öffnung des oberen Atemweges anstreben.
Okay.
Und auch das ist sehr individuell, inwieweit das möglich ist. Grundsätzlich gilt eben, je leichtgradiger der Befund oder beim reinen Schnarchen ist die Unterkieferprotrusionsschiene eben sehr gut, mit einer sehr guten Prognose behaftet. Je schwergradiger der Befund ist, umso schwieriger wird es.
Wir haben aber auch einen positiven Nebeneffekt, denn die Schiene fördert die Nasenatmung und reduziert wiederum die Mundatmung.
Richtig. Und wir sehen es, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Problematik des Austrocknen des Mundes vorliegt, können wir sehr wohl Schienen einsetzen, die eben die Mundöffnung einschränken. Wir können dadurch die Nasenatmung fördern. Das wird oft falsch gesehen, dass man sagt, ja, ich habe eine Schiene im Mund, jetzt atme ich auch durch den Mund. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen wirklich mit einer Schiene individuell, wenn möglich, die Nasenatmung zu fördern. Weil die Nasenatmung ist ja die bessere Atmung.
Natürlich.
Durch die Reinigung der Luft, durch die Flimmerhärchen und durch die Befeuchtung der Luft.
Und, positiver Nebeneffekt, die Mundhöhle trocknet nicht aus.
Die Mundhöhle trocknet dann nicht aus.
Genau. Für wen ist die Schiene geeignet?
Also das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass die Schiene als Ersttherapie nur eingesetzt werden darf bei leicht bis mittelgradiger Schlafapnoe. Mhm. Also bei Patienten, die einen Apnoe-Hypno-Index, wir haben es kurz erklärt, von bis zu 30 haben.
Okay.
Bei schwergradiger Schlafapnoe gehört der Patient ins Schlaflabor. Das ist ganz wichtig. bis 30 und auch bei einem BMI bis 30, also bei nicht übergewichtigen Patienten, ist die Schiene sehr wohl nach der medizinischen Leitlinie gleichberechtigt der Maske.
Genau. Was muss der Patient für Voraussetzungen mitbringen, dass man ihm eine Unterkieferprotrusionsschiene, also eine Schnarchschiene macht?
Ja, das gehört natürlich zur Untersuchung des Patienten. Ja. Ganz klar, dass man einen Patienten untersucht, wie ist sein Kiefergelenk, wie ist seine Muskulatur und wie sind seine Zähne. Ist ganz wichtig. Wir brauchen natürlich eine gute Statik im Mund, weil auf diese Zähne, auf die Schienen, es sind ja zwei, eine Oberkiefer- und eine Unterkieferschiene, aufgesetzt werden, wirken ja Kräfte. Und daher müssen diese Zähne parodontal natürlich gesund sein. Oder die Implantate, es geht auf Implantate genauso. Wir brauchen mindestens 6 bis 8 gesunde, feste Pfeiler, sei es Zähne oder Implantate.
Das heißt also, wenn ich einen Patienten habe mit zweit- oder drittgradig gelockerten Zähnen, wie das bei Parodontose-Patienten häufig ist, kann ich keine Schiene machen, weil dann zieht die Schiene die Zähne raus.
Dann ist es vielleicht sinnvoll, auch bei dem Patienten an eine Implantatversorgung zu gehen.
Richtig. Wenn ich jetzt einlegen darf, wir brauchen eine Vorbehandlung, eine gesunde Vorbehandlung. Wir brauchen gesunde Patienten. Und wir brauchen natürlich auch Patienten, die keine Kiefergelenkproblematik haben. Wir sprechen da immer, das weißt du auch, von Kraniomandibulärer Dysfunktion von CMD. Nee. Die sollte besser behandelt sein und nicht im Vordergrund stehen bei dieser Unterkieferprotrusionsschiene. Wie gut wirkt die Schiene in der Praxis?
Wenn die Indikation stimmt, wirkt sie wirklich sehr gut. Also Indikation, die beste Indikation ist, wir sprechen hier vom rückenlageassoziierten Schlafapnoe-Syndrom oder ein in Rückenlage verstärktes Schlafapnoe-Syndrom oder auch in Rückenlage verstärktes Schnarchen. Das gehört ja zusammen.
Natürlich.
Aber die Ursache ist dann eher mechanisch, weil es mit dem Absinken des Unterkiefers zu tun hat. Und dann haben wir natürlich Patienten, bei denen wir diese mechanische Ursache auch wunderbar mechanisch behandeln.
Das heißt also, das reine Schnarchen wird bei Rückenschläfern zu 90% reduziert.
Darf ich insofern korrigieren, weil ich oft auch von den Kollegen und Kolleginnen, auch von den Patienten falsch eingeschätzt. Es geht nicht darum, wie lange der Patient auf dem Rücken schläft. Mhm. Die meisten Patienten, die dieses Problem haben, ein in Rückenlage verstärktes Schnarchen oder Schlafapnoe-Syndrom, werden ja vom Partner oder der Partnerin schon auf die Seite gedreht oder haben sich angewöhnt, schon auf der Seite zu schlafen aus dem Grund, weil sie sonst vielleicht ersticken würden. Aber man sieht sehr wohl bei der Polygraphie, die wir schon besprochen haben, bei einer nächtlichen Schlafmessung, dass in der kurzen Zeit, in der Patient auf dem Rücken liegt, die Ereignisse deutlich zunehmen, das Schnarchen deutlich zunimmt, die Apnoen deutlich zunehmen. Und so einem Patienten kann ich dann immer mit einer Schiene helfen, auch in Seitenlage, auch wenn er in Seitenlage schläft.
Wusste ich auch nicht. Karl, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, über Unterkieferprotrusionsschienen. Jetzt lass uns doch vielleicht noch einmal darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich? Hat es Nebenwirkungen? Und wenn ja, was kann auftreten? Und wie geht man damit um?
Darf man den Zuhörern natürlich ganz ehrlich sagen, natürlich braucht so eine Unterkieferprotrusionsschiene Gewöhnung. Ich sage zu meinem Patienten immer, es ist wie ein Skischuh.
Oh.
Und Anja, du bist ja auch Skifahrerin,
Na,
weiß ich ja. Frage mal einen Patienten, wie lange braucht man, um sich an einen Skischuh zu gewöhnen? Man wird sehr unterschiedliche Antworten bekommen.
Ja.
So ist es bei der Schiene auch.
Genau.
Es gibt klare Hinweise, wenn zum Beispiel Patienten, die schon so eine Knirscherschiene, so eine Aufbissschiene gehabt haben, und das sind sehr viele, die werden sich an die Unterkieferprotrusionsschiene auch relativ schnell gewöhnen. Das ist das eine. Das andere sind aber die nicht erwünschten Nebenwirkungen. Da sind wir natürlich beim Muskelkater. Der Auftritt ist ja logisch. Wir bringen den Unterkiefer ja über 6 bis 8 Stunden nach vorne.
Fitnessstudio für die Unterkiefer.
Ich sage immer zu meinen Patienten, wie wenn sie im Fitnessstudio einschlafen würden und würden weiter ihre Übungen machen.
Ja.
Und ihre Unterkieferprotrusionsschiene ist drin. Und wir fangen vielleicht an, ein bisschen zu pressen gegen die Unterkieferprotrusionsschiene. Dann wachen wir mit Muskelkater auf. Die Gelenkstrukturen können gereizt werden, die Sehnenansätze, das muss man ehrlich sagen. Und vor allen Dingen auch am Morgen, dass erstmal der Biss nicht stimmt. Das ist aber dann meistens muskulär bedingt, weil eben die Muskulatur sich über Stunden...
Das stellt sich zurück wieder.
Wie man es nach dem Sport macht, ist es hier sinnvoll, dann entsprechende Muskelübungen zu machen.
Sehr gut. Das heißt also, ich kann auch gegebenenfalls mit physiotherapeutischer Unterstützung das Ganze ein bisschen begleiten, dass dieser Muskelkater oder diese gereizten Strukturen nicht ganz so in den Vordergrund
kommen. Richtig. Auch das ist manchmal sinnvoll und notwendig, Gott sei Dank nicht so oft. 5-10%, die mit diesen Problemen dann erstmal zu kämpfen haben.
Ein wichtiger Punkt, das ist das sogenannte Langzeitmonitoring. Die Patienten brauchen ja regelmäßige zahnärztliche Kontrollen.
Die Patienten werden einbestellt erst einmal ein halbes Jahr, nachdem die Schiene endgültig eingestellt worden ist. Und dann unterschiedlich individuell, je nach Schweregrad, je nach Patienten, mindestens einmal im Jahr eine Kontrolle der Schiene.
Genau. Du kontrollierst sicherlich auch den Biss. Das Zahnfleisch, das Kiefergelenk, was ja immer wieder überwacht werden muss, auch eventuelle Zahnveränderungen, die entstehen könnten. Und deswegen spricht man natürlich schon auch von einer Langzeitstabilität. Wie oft muss so eine Schiene erneuert werden?
Auch das ist individuell und unterschiedlich. Also 3 bis 5 Jahre sollte so eine Schiene auf alle Fälle halten. Dann muss man drüber nachdenken, ob man eine neue macht.
Okay. Was empfiehlst du jetzt den Schnarchern zusätzlich auch für die Zahngesundheit?
Also auch die Schnarcher und die Apnoiker, eine gute Work-Life-Balance. Ich denke, dass viele das ganze Schnarchproblem, auch die Stressatmung entsteht oft schon am Tage. Das darf man nicht unterschätzen. Wir wissen mittlerweile, dass Patienten, die auch mehr schnarchen, immer sehr tiefe, unruhige Atmung haben. Die Nacht spiegelt den Tag wieder.
Interessant.
Und ansonsten natürlich für die Mundhygiene, für die Pflege des Zahnfleisches und der Zähne, Anja, da bist du Spezialistin, natürlich alles, was zu tun ist. Wenn der Patient eine Schiene trägt, ist es nochmal doppelt wichtig, auf diese Hygienemaßnahmen zu achten.
Ja.
Ich selber bin nach wie vor auch ein Freund der Fluoridierung und rate das auch den Patienten.
Und was eben halt ganz wichtig ist, ist die regelmäßige professionelle Zahnreinigung.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Mit großem Ausrufezeichen.
Ganz wichtig ist mir, dass ich das nochmal erwähne nebenbei, dass die Zahnärzte ja keine Schlafapnoe diagnostizieren dürfen.
Ja, ganz wichtig.
Das ist richtig. Oder wir dürfen nur screenen. Und diesen Befund kann man auch selbst beurteilen. Aber die Diagnose an sich, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, muss vom zertifizierten Schlafmediziner erfolgen, richtig?
Ja, richtig.
Das war mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nur letztendlich das Ganze feststellen, aber nicht diagnostizieren dürfen.
Wir behandeln, wenn ich das sagen darf, Anja, eine medizinische Erkrankung mit zahnmedizinischen Mitteln. Und die Feststellung dieser medizinischen Erkrankung und des Schweregrades ist Sache des Arztes.
Des Arztes, genau. Ohne Zahnarzt gibt es halt keine Schnarchschiene. Muss man auch sagen, das eine bedenkt das andere. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt werden sich viele fragen, Kostenübernahme, Abrechnung. Und das beschäftigt viele Patienten natürlich. Was kostet die Behandlung? Und was übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung?
Also, der gesetzlich Versicherte bekommt eine Schiene bezahlt, wenn er im Schlaflabor war und eine Maskenunverträglichkeit festgestellt worden ist. Also, die Maske als Erstlinientherapie nicht funktioniert hat. Dann kommt als Zweitlinientherapie die Schiene zum Zuge und wird auch von der Krankenkasse weitgehend übernommen. Bei vielen Praxen, auch bei mir, sind für außervertragliche Leistungen, die die Kasse nicht zahlt, ein Betrag von ungefähr 500 Euro noch vom Patienten sehr zu tragen. Für den Selbstzahler, bei dem dieser Anteil wegfällt oder bei dem die Schiene eben nicht bezahlt wird, liegt der Preis bei 1600 bis 1800 Euro, je nach Schienensystem. Und auch bei den Privatversicherern ist es nicht so einfach, wie man vielleicht meint. Es ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass beim Privatversicherten eine Verordnung eines schlafmedizinischen Arztes eigentlich ausreicht.
Ja. Also
der muss nicht ins Schlaflabor, aber das ist, ja, wird von vielen Privatversicherungen unterschiedlich gehandhabt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich und kompliziert, das muss man ehrlich sagen.
Meine Frage dahingehend, wenn ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt es diagnostiziert und eine, ja, Medikation schreibt, hat der Patient dann die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse, wenn es eine Verordnung vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt gibt?
Nein, ein klares Nein. Beim gesetzlich Versicherten muss die Verordnung, jetzt sage ich es einfach, vom Schlaflabor oder vom Schlafmediziner kommen, der die Berechtigung hat zur Polysomnographie. Die Polysomnographie ist die Messung im Schlaflabor.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das heißt also, wir betrachten Privatversicherungen, Selbstzahler, gesetzliche Krankenversicherungen. Jeder muss das im Vorfeld erklären. Du wirst sicherlich auch in deiner Praxis immer einen Behandlungsplan erstellen, wo auch einzelne Kosten verifiziert sind, und die sollte der jeweilig Versicherte bei seiner Versicherung, bei seiner Zusatzversicherung, bei seiner privaten Krankenversicherung einreichen oder eben sagen, ich übernehme das selbst. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, Karl. Es geht mir um die Schlafapnoe bei Kindern. Das ist ja ein Thema, das wir nicht vergessen dürfen, denn 10% der Kinder schnarchen ja. Wie sieht die Therapie da aus?
Das kommt darauf an, was die Ursache ist. Wir wissen, dass es bei Kindern sehr oft die vergrößerten Mandeln sind oder Adenoiden. Und dann gehören die Patienten natürlich erstmal zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt.
Genau.
Und man muss chirurgisch vorgehen.
Ja.
Aber klar ist, dass hier auch der Kieferorthopäde sehr oft gefragt ist, weil eben diese anatomischen Veränderungen, der schmale Kiefer, der hohe Gaumen, sich ja schon im Kindesalter ausprägt. Oder Zungenfehlfunktion. Also ist der Logopäde auch gefragt.
Richtig.
Da sind wir Zahnärzte, wir Kieferorthopäden, schon wieder an erster Stelle, weil wir die Kinder ja sehr oft als erste Ärzte sehen.
Genau.
Das ist eine große Verantwortung, weil man kann mit einer guten Frühbehandlung bei den Kindern sehr viel Unheil abwenden.
Also für alle Eltern immer, ja, erstmal den Zahnarzt noch einmal genau fragen, sieht der da irgendetwas? Und dann kann man weiterführend überweisen und vielleicht auch im Vorfeld die Probleme frühzeitig lösen. Es gibt viele Therapieformen, die es schaffen, ohne dass die Kinder jetzt gleich eine Schnarchschiene bekommen.
Wichtig ist immer zu erkennen, woran liegt es.
Genau. Take-Home-Message, Karl, zum Abschluss. Die wichtigsten Botschaften, die unsere Zuhörer zu dieser Folge mitnehmen sollten.
Also erst einmal ganz wichtig, die Zahnärzte zu motivieren, die Patienten zu erkennen, die mit der Problematik zu kämpfen haben.
Ja.
Und natürlich auch die Zuhörer selbst. Zu denen kann man auch sagen, bitte achten Sie mehr darauf, ob Sie vielleicht was gehört haben in diesem Podcast, was für Sie zutrifft, damit Sie da vielleicht einmal näher hinschauen.
Genau. Dann Anamnesebogen wichtig, die Aufnahme, die Anamnese, ganz entscheidend, die Identifikation der Betroffenen. Und dann ist immer klar, wir haben auf der einen Seite die Unterkieferprotrusionsschiene und auf der anderen Seite die CPAP. Das wäre nochmal ein Thema, wann das eine, wann das andere, oder?
Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass eben bei leicht bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe die Schiene gleichberechtigt ist. Aber ganz, ganz wichtig ist mir auch, dass Patienten, die mit der Schlafmaske nicht zurechtkommen, nicht unversorgt bleiben. Anja, das sind die Patienten, die eben vielleicht einmal im Auto einschlafen. Also auch an diese Patienten die Botschaft, bitte nicht verzagen, vielleicht hilft ihnen die Schiene als Zweitlinientherapie. An solche wird sie dann ja auch vom Schlaflabor empfohlen und verschrieben, dass man zumindest 60-70% vielleicht der Apnoen mit der Schiene reduzieren kann, was dann schon eine wichtige Verbesserung der Lebensqualität,
genau,
der Tagesbefindlichkeit sein kann. Stichwort Sekundenschlaf.
Wichtig ist mir immer noch die parodontale Vorbehandlung, die Zahnfleischvorbehandlung und auch schauen, dass die Zähne gesund sind, was für den Langzeiterfolg der Schiene wichtig ist. Wir haben gesprochen darüber, dass die Schiene natürlich auch einen doppelten Nutzen hat, sowohl die Mundatmung reduziert als auch die sogenannte Schlafapnoe. Von meiner Warte noch einmal, wenn Sie schnarchen, sprechen Sie Ihren Zahnarzt an, fragen Sie einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, lassen Sie sich beraten, lassen Sie sich screenen und das Team von Schlafmedizinern findet mit Sicherheit eine Lösung. Das ist gut für die Allgemeingesundheit und auch für die Lebensqualität und für die Partnerschaft.
Wir können Ehen und Leben retten.
Vielen Dank, Karl. Das war ein gutes Gespräch heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei mir warst. Das war der Zahn-Podcast von Weit über ein ganz spezielles Thema, über Schnarchen. Was können Zahnärzte tun? Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, euch mit dem Thema ein paar interessante Einblicke gegeben zu haben. Was wichtig wäre, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt, lasst einen Daumen hoch da. Wir sind auf allen Podcast-Formen zu hören. YouTube, Spotify, Deezer, Apple, whatever you want. Das war der Zahn-Podcast von Byte mit Dr. Anja Geister. Vielen Dank fürs Zuhören.